Damit starten wir gleich rein. Mein Name ist Georg Binder, mit mir gemeinsam der Andi Schabus. Wir sind technische Evangelisten und als solches verbreiten wir die frohe Botschaft, die da lautet, das ist ein bisschen die generelle Plattform-Story und gleichzeitig auch die Agenda für den heutigen Tag. Wir versuchen ja, das ist so ein bisschen gleichzeitig auch Roadmap, unsere verschiedensten Produkte, die wir haben, Clientseite, aber auch Serverseite, auf eine gemeinsame Codebasis zu stellen. Was wir heute schon haben, ist eine Gemeinsamkeit bei der Entwicklung, Identity Management, bla 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 bla. Da gibt es unglaublich viele Themen, wo man bereits von der Plattform als solche präsentieren kann. Was wir uns einfach erhoffen, ist die Plattform als solche generell zu stärken, durchaus auch im Bewusstsein, dass es noch Unterschiede gibt. Ja, also es ist heute noch nicht so, dass man auf einen Knopf im Visual Studio drückt und poppt mir die Phone und die Xbox-Applikation und die Windows-Applikation automatisch raus. So weit sind wir noch nicht. Aber in die Richtung, und das kann man schon, glaube ich, durchaus bei den einzelnen Produkten sehen, geht es absolut. Das ist für uns natürlich eine super Geschichte, weil wir damit uns als Microsoft stärken, ist aber für Developer eine unglaublich spannende Sache, weil es heißt, dass für zwei Endgeräte Plattformen entwickeln nicht mehr unbedingt bedeutet, wirklich zwei separate, komplett getrennte Applikationen zu haben. Also da vermischt sich jetzt ein bisschen Roadmap und aktueller Status. Für heute, wir werden heute, so spannend es auch wäre, nicht über Xbox oder Embedded reden. Wir konzentrieren uns auf die Themen Windows, was ist neu in Windows. Da werde ich auch einen Teil machen generell, was ist neu in Windows 8.1. Wir werden uns dann anschauen, auch in der jetzigen Session, in der quasi Keynote, so die Highlights aus Windows, aus Azure und generell Visual Studio. Und nachher gibt es dann die Einzelsessions, wo es in die Tiefe geht. Wenn es Fragen gibt, ja, wir werden uns zwar durchaus hin und wieder mit der Zeit verzetteln, aber dennoch würde ich bitten, einfach die Frage zu stellen. Ich hoffe, ich erinnere mich und du für die, die bei Streaming dabei sind, die Frage auch brav wiederholen. Und ich denke, in dem Sinne gehen wir es gleich an. Ins erste Thema rein. Erstes Thema ist Windows 8 generell. Was gibt es Neues? Jetzt ist ja so, dass Windows 8 generell eine bestimmte Idee hatte, eine Oberfläche für den Benutzer, letztlich auch den technischen Hintergrund hier zu vereinheitlichen und dem User einfach eine gute Erfahrung über alle Geräte und Bauformen zu geben. Ob das jetzt im Kleinstformat ist oder, was ja auch jetzt immer spannender wird, die größeren Devices, All-in-One-PCs Touchscreens, die wirklich an der Wand hängen und 80 Zoll oder größer sind, gibt es ja viele neue Formen. Und es gibt noch unglaublich viele andere Themen, weil ich das sehe, ich möchte nichts vorwegnehmen, aber 3D-Printing, die Ideen, die man daraus entwickeln kann, ja, die Änderungen, die damit einhergehen könnten, ja, wenn sie realisiert werden. Ja. Da gibt es ganz tolle Beispiele, die auch später dann noch, glaube ich, genannt werden, wo man sehen kann, da verändert sich die Welt. Also es geht letztlich nicht mehr unbedingt darum, kann ich jetzt ein Programm starten? Ja, das kann ich. Schaut vielleicht ein bisschen anders aus als unter Windows 7, aber ich kann ein Programm starten. Es geht eher um die Dinge, die neu dazukommen. Da hat Windows 8 einen guten Schritt gemacht. Gibt natürlich in der nächsten Version, ich meine, das ist eh klar, die Grundlage von Windows 8.1 ist Windows 8, das ist wenig überraschend. Man macht da weiter. Also Microsoft ist absolut überzeugt, dass der Weg der richtige ist und da wird weitergemacht. Natürlich gibt es Kundenfeedback, da oder dort. Und da muss man natürlich dann genau schauen, was ist dahinter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil es natürlich, wir diskutieren ja leider oft nicht über die tollen technischen Neuerungen, was sich im Security-Bereich geändert hat oder im Management, sondern dann über die Dinge wirklich der Startdaten und so weiter. Und da muss man halt genau schauen und auch trennen, ist es valides Feedback, ja, oder ist es, huch, es schaut anders aus, oh mein Gott, wo kommen wir denn da hin? Ja? Also das abzuwägen ist mitunter durchaus spannend. Ja? Geben ein das wäre ein Beispiel, wo der Startbutton selber unglaublich wichtig ist. Virtuelle Maschine zum Beispiel. Ja, da den Startbutton zu treffen, ist durchaus eine Herausforderung. Ich sehe es als Training an, dass man seine Feinmotorik, aber okay. Nein, aber das sind genau die Punkte. Da ist valides Feedback, warum so ein Knopf doch einen Sinn macht. Das ist in Ordnung. Ja? Dann gibt es anderes Feedback eben über Farben oder durchsichtige Fensterrahmen. Das ist, aha, okay, nimmt man auch zur Kenntnis, man hört auch dazu. Letztlich auf alles Rücksicht nehmen, glaube ich, wäre auch falsch. So, also man hört da durchaus auf Feedback und es kommen noch mehr Devices dazu. Jetzt haben wir mit Windows 8 ja viele neue Devices, Touch ein Thema geworden, große Devices, jetzt kommen kleine auch dazu, 7 bis 8 Zoll Geräte, die wiederum neue Einsatzmöglichkeiten bieten. So, für Enterprise-Kunden oder generell für den professionellen Anwender gibt es halt in den einzelnen Themen ja die verschiedensten Punkte, was Windows 8.1 neu dazu bringt oder verbessert dazu bringt. Die meisten dieser Dinge gelten auch genauso für Windows RT, das heißt auch diese Plattform kriegt ja das 8.1er Update, kriegt da einige Dinge dazu. Das sind teilweise wirklich interessante Dinge, wo man auch immer schauen kann, ist auch für den Developer was drin. Ich nenne ein Beispiel, Auto-Triggered VPN. Ich kann eine Applikation entwerfen, die von sich aus eine VPN-Verbindung antriggert, die im System ist, um auf die internen Daten zugreifen zu können, auf eine sichere Art und Weise. Was kann ich damit machen? Ich starte einen Benutzer in der Firma mit einem Device aus, der braucht sich um nichts kümmern, die Anwendung sorgt für die entsprechende Sicherheit. Cooles Thema, nehme ich gern hin. Und so geht es weiter. Ja, im Einzelnen, wenn man ein paar Sachen auffadelt, haben wir halt die typischen Verbesserungen, darunter auch das gewünschte Boot-to-Desktop drinnen, also die UI-Enhancements, die von Kundenseite, speziell von Enterprise natürlich auch gekommen sind. Die flexiblen Fenstergrößen finde ich auch spannend. Also erstmals können wir unter Windows Fenster wieder flexibel vergrößern. Anderes Thema, Assigned Access, dass das auch im Bereich Applikationen noch ein Thema wird, wo ich eine Applikation quasi im Kiosk-Mode betreiben kann und so weiter. Und so geht's durch, nicht? Sehr viel Sync-Settings, eine neue Search-Experience, auch wieder mit einem Hinweis, die ich auch in Applikationen selber nutzen kann. Ja, Im Store-Neuerungen, sehr tiefe SkyDrive-Integration, Skype ist integriert. Ich kann im Bereich Sicherheit mit einigen schönen Punkten sicherlich kommen. Auch die Möglichkeiten, die ich natürlich dann im Unternehmen habe, die Maschine noch besser abzusichern. Stichwort TPM, Virtual Smart Card, wo ich wirklich die Kontrolle als Unternehmen über meine Hardware auf einem noch tieferen Level habe, als das bisher möglich war. Oder im Bereich Management, Mobile Device Management, Built-in. Das heißt, ich kann hier auch Third-Party Mobile Device Management Lösungen verwenden, wie AirWatch, um ein RT-Gerät zu managen, für die es haben. Oder ich nehme Windows Intune. Und so weiter. Also da ist einiges drin. Man sieht, glaube ich, sehr deutlich, dass wir hier kein reines Service-Pack liefern, sondern tatsächlich eine, wenn es auch nur ein Update ist und kein Upgrade, eigentlich eine neue Windows-Version. Ich möchte ein paar der Dinge kurz herzeigen, die wir da drauf haben. Jetzt rein vom User-Interface, Änderungen, die hier passiert sind. Darf ich nur kurz fragen, wer hat denn die Windows 8.1 Preview bereits am Laufen? Ah, gar nicht so viel. Wer hat Windows 8? Ach, Gott sei Dank. Was zeige ich in der Veränderung? Das sind die klickgebundenen Änderungen. Nicht? Sie sehen, Kachelgrößen kann ich jetzt verschiedene haben. Also es gibt große Kacheln, es gibt jetzt kleine Kacheln, ja, nicht nur die breiten und die quadratischen. Wir haben die Möglichkeit jetzt, diese Kacheln auch mit Multiselect, was ich sehr angenehm finde, zu verschieben. Das ging so in der Form auch eher schwieriger. Die Gruppen benennen ging auch, ist einfacher geworden, das sind so typische Dinge, ja, ging eh, ist aber jetzt ein bisschen vielleicht offensichtlicher. Ich arbeite gerade irrtümlicher übrigens wieder mit Maus und wie heißt das, Tastatur. Geht natürlich mit Touch, ja, muhaha, geht mit Touch natürlich genauso. Was wir auch haben, ist andere Anordnung der Applikationen, die ich machen kann, wo ich übrigens auch über Group Policy einstellen kann, dass der Benutzer das immer sieht, wo ich die Applikation nach Name, nach Installationsdatum oder nach Verwendung oder Kategorie ordnen kann. Also im Prinzip ist das, wenn man so will, das alte Startmenü mit meinen Ordner und alles Mögliche halt auf dem ganzen Screen aufblasen, aber da hätte ich halt dann die Namen Nennung auch dabei. Ist okay, sind sinnvolle Änderungen, sind natürlich auch Dinge, die ich modifizieren kann, die ich anpassen kann, die Einstellungen, den Startscreen auf verschiedene, mehr oder minder bunte, Sachen zu ändern. Elib, eine Änderung möchte ich Ihnen aber schon sagen, die meiner Meinung nach für Unternehmen interessant ist, gerade dann, wenn man sich fürchtet, und das war ja eines der Feedbacks. Die Trennung zwischen Modern UI und Desktop ist für viele nicht ganz schlüssig oder kommt überraschend und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das abdämpfen, sodass der User nicht das Gefühl hat, vor allem wenn er am Erstkontakt Windows 8 hat, dass er da und rausgerissen wird. Ja, auf einmal ist er wieder am Desktop und dann ist er wieder in den Modern UI, niemand kennt sich aus. In Wahrheit kann man schon bei den einzelnen Dingen natürlich erkennen, was die Idee dahinter ist. Was Microsoft jetzt hier auch versucht, ist ganz stark diesen Bruch zwischen den zwei Welten abzufedern. Und ein Beispiel ist hier das Startmenü selber. Wenn ich am Desktop bin, ich meine, der Desktop selber, es kann noch so oft in der Presse und in User-Feedback stehen, der ist noch da, ja, und der funktioniert so wie früher. Es gibt vielleicht ein, zwei Einstellungen weniger, wie zum Beispiel, ich kann die Abstände zwischen Icons am Desktop nicht mehr über die UI konfigurieren. Ich garantiere, dass 99,9% der Menschheit noch nie gewusst hat, dass das überhaupt ging. Okay, ja, aber ansonsten ist der Desktop da. Was ich halt jetzt wieder habe, ist der Startbutton. Ja, und wenn ich da drauf drücke, komme ich ins Startmenü. Soweit, so gut. Das wäre aber jetzt für den einen oder anderen genau der Bruch zwischen den zwei Welten, weil weil das jetzt anders ausschaut. Was wir jetzt gemacht haben, ist, man kann auch das Hintergrundbild des Desktops setzen als Startmenü. Hintergrund. Und Sie sehen es eh, es wirkt so, als würde man den Desktop nicht verlassen. Das ist natürlich technisch, das ist ein Blödsinn, natürlich bin ich komplett woanders, ja, ist klar. Aber für den User, nachdem sehr viel ja auch ist, wie nehme ich es auf, ist das, glaube ich, eine sehr gelungene und gute und letztlich auch technisch einfache Möglichkeit, hier abzufedern. Also das ist nur als eine der Möglichkeiten, die ich da drinnen habe. Was noch nett ist, der Startscreen synkt. Wenn ich das will, ich habe eine sehr tiefe Integration in die SkyDrive-Geschichten. Ich kann über meine Live-ID verschiedenste Einstellungen, Spracheinstellungen, Tastatureinstellungen, aber auch ebenso Dinge wie den Startscreen synchronisieren über die Rechner. Das hat Windows 8.1 in der Form noch nicht können. Das ist jetzt neu bei 8.1. Wenn ich eine Applikation auf einem Rechner installiere, dann kann ich sie auch auf den anderen haben, beziehungsweise auch umgekehrt, wenn ich der Meinung bin, ich wollte Fresh Paint doch nicht, weil ich doch kein Künstler bin und sage, ich deinstalliere das, dann könnte ich jetzt sagen, nur von diesem PC oder wenn ich das nicht anhackerl, wird es von allen PCs gelöscht, die zu mir gehören. Zu mir gehören diese PCs, denen ich vertraue. Ich kann bis zu 5 PCs vertrauen, mehr Vertrauen ist nicht supported. Und die synchronisieren eben ihre Einstellungen. Frage? Geht es mit einem Registry-Key? Nein, da hängt ein bisschen mehr dahinter, nämlich die gesamte Store- und Commerce-Engine auch. Das heißt, ich kann ja als Anwender, kaufe ich Ihre App, die Sie jetzt so schön gemacht haben und die so bunt ist und Touch, so bin begeistert, möchte die auch auf andere Rechner gehen? Ja, bis zu 5 Rechner. Ja, wenn ich das übrigens als Developer nicht will, dann müsste ich mir eine andere Art der Absicherung der App haben, dass die wirklich nur auf einem Rechner ist. Aber wir wollen, dass der auch die Idee, ich meine, ich nenne ein Beispiel. Mir ist heute in der Früh, nehme ich meinen Laptop-Rucksack schwungvoll auf die Schulter und was ich nicht gesehen habe, ist, dass der Rucksack offen war. Der Laptop ist ungefähr 2,5 Meter Höhe und 3 Meter Weite, wirklich schön gesegelt. Also Ultrabook, sehr empfehlenswert für aerodynamische Flugeigenschaften. So, wäre mir letztlich irgendwo wurscht gewesen. Ich hätte mir halt den nächsten Rechner genommen, ja, hätte mich angemeldet und würde jetzt bekommen meine Applikationen, meine Einstellungen, halt immer das, was gesynkt ist in SkyDrive. Auch wenn Sie eine Applikation machen und diesen SkyDrive Storage für die Settings nutzen, ja, dann würde ich das alles sofort wieder bekommen. Meine Daten liegen, die privaten Daten auf SkyDrive, die Business-Daten auf SkyDrive Pro und ich habe alles. Das heißt, je nach Leitungsgeschwindigkeit, ich meine, es wäre sich wohl nicht ganz ausgegangen, dass ich alles sofort bis jetzt hier hätte in den 1,5 Stunden Vorfall und Präsentation, aber ich hätte starten können. Das wäre kein Problem mehr gewesen. Das heißt, das synchronisiert mir, das ist auch gut so. Vielleicht noch eine Kurzgeschichte zu zum Startscreen, was auch lang gefordert worden ist. Ich kann den Startscreen fürs Unternehmen auch exportieren. Das heißt, ich kann hier ein Export-Starts-Layout machen, gebe noch einen Pfad an, so Katapult XML, SXML und hätte, wenn ich mir jetzt nicht vertippt habe, den Startscreen als XML-File abgelegt. Ich schaue jetzt nicht rein, Sie können sich vorstellen, das ist ein XML, wo eben drin steht, welche Gruppen habe ich am Startscreen und so weiter. Das könnte ich jetzt woanders auch importieren, beziehungsweise für Unternehmen sicherlich auch nicht uninteressant. Ich könnte in den Einstellungen, wenn ich sie finde, Startscreen Layout, per Policy setzen, ja, dass ein bestimmtes Startscreen Layout meinen Mitarbeitern vorgegeben wird. Anmerkung dazu, wenn ich das mache, wenn ich das sage, okay, ich gebe vor, ich habe jetzt für die Entwickler den Startscreen, das kann ich auch an Share nehmen, ich sage Server, ja, was auch immer, XML, wenn ich die jetzt aktiv setze, dann ist das festgenagelt, in dem Fall kann es der User auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt das vorgegebene Startscreen-Layout mit den Kacheln so angeordnet, wie ich der Meinung bin, dass meine Mitarbeiter damit umgehen können. Ja, wenn ich das nicht will, dann sage ich, ich lasse das und würde nur einen Import des Startscreens machen, dass ein Start-Layout festgelegt ist, aber den Rest lassen. So, das nur dazu. Das gibt es übrigens auch für viele andere Methoden, auch die entsprechenden Gruppenrichtlinien, die ich jetzt aus Zeitgründen hier in der Session einfach nicht herzeige, aber es gibt sie. Ich wäre jetzt zum Beispiel auch wenn man sagt im Unternehmen, ich will den SkyDrive-Sync nicht und ich will den Store nicht, weil aus Sicherheitsgründen, aus Überlegungen, Datenschutz, was auch immer, ja, nicht opportun ist, dann kann ich diese Dinge alle entsprechend konfigurieren über Policies. Damit bin ich eh beim nächsten Thema, was wir auch netterweise drinnen haben, oder drinnen, wir hatten es drinnen, verbessert worden ist die Suche. Das heißt, wenn ich im Startmenü bin, wie unter Vista oder Windows 7, dann kann ich mit dem Eintippen von ein paar Buchstaben meine entsprechenden Applikationen starten. Das ist persönliche Sache, ich habe unter Vista das Startmenü selber nur die Suche benutzt. Ich bin nie eingegangen in alle Programme und Microsoft Office und habe mir dann das Word gesucht. Man sucht das. Änderung hier sehr wohl wieder. Ich kriege jetzt anders als unter Windows 8 wieder auch Ergebnisse aus der Systemsteuerung raus. Das war ja getrennt. Hier war das Feedback, ist blöd, ist ein extra Klick oder man muss das Tastenkürzel wissen. Also Änderung. Ich sehe hier die entsprechenden Beiträge hier auch oder irgendwelche Videos und auch Ergebnisse aus dem Internet. Das heißt, ich habe die Suche hier, die Systemsuche über Windows 8 erweitert auch um die Webkomponente und bekomme hier Ergebnisse auch angezeigt. Das kann eine unglaublich spannende Sache sein. Ich kriege Informationen lokal, auch aus Apps, ja, wenn sich die anbinden, aber auch darüber hinaus. Und da gibt es recht nette Dinge, wenn man zum Beispiel sagt, ich suche nach New York, na, dann kommt diese neue Suche, ich kriege da irgendwelche lokalen Ergebnisse und ich kriege auch eine, diese Hero Search, diese Smart Search Geschichte, ich kriege aus Bing heraus, wenn er erkennt, dass es hier um was Bestimmtes, Orte, Darsteller, Musik, irgendwas geht, gleich Information dazu und kann hier, ja, das ist die Information, die teilweise irgendwo stehen, die Quellen, Wikipedia kommen oder sonst wo, kann ich mir hier anzeigen lassen. Die Idee ist hier, Suche als solches wirklich für den Benutzer auch wieder zum Erlebnis zu machen, dass der wirklich eine Darstellung der Ergebnisse kriegt, die letztlich Spaß macht. Das heißt, dass er da wirklich erforscht, dass er hier wirklich auch wieder in Apps reingezogen wird, dass die Informationen aus Apps kommen. Wenn ich darüber gehe, zum Beispiel, das wäre nicht der Wikipedia-Eintrag im Web als solches, sondern der Wikipedia-Eintrag aus der App Wikipedia. Das heißt, dass er wirklich in dieser Welt auch bleibt. Und das funktioniert für verschiedene Sachen. Ich kann auch suchen nach Arnold Schwarzenegger. Das finde ich auch nämlich sehr nett. Kriegt man sogar sein Reinvermögen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das vor oder nach der Scheidung ist. Und die entsprechenden Bilder. Man kann sich auch Filme auch vielleicht da... Wieso habe ich Dateien, wo Terminator drinsteht? Das weiß man auch nicht. Ich kann mir dann die Filme unter Umständen gleich von Xbox Video anschauen und so weiter und so weiter. Also ich habe da die entsprechenden Verknüpfungen. Das heißt, die Suche geht mir wirklich über diese ganzen Themen drüber, präsentiert mir die Inhalte in einer Art, dass ich halt wirklich drauf... Ein Beispiel noch, Eurythmics. Ich könnte auch direkt aus der Suche natürlich Lieder starten, was ich sofort den Ton abdrehe, wenn wir die Rechte nicht gekauft haben. Oder eben die Suche hier, dass ich Eurythmics als Suchbegriff eingebe und gleich die Liederlisten und so weiter. Das heißt, abhängig vom Inhalt liefert mir Bing die entsprechenden Ergebnisse, die unter Umständen auch aus Apps kommen oder dem Web kommen. Sie finden das natürlich auch schon im Web diskutiert. Das ist dann immer im Zusammenhang, oh Gott, Microsoft verkauft jetzt Windows werbefinanziert, weil ich ja natürlich da die Suchmaschine dahinter habe, die mir natürlich auch, wenn ich weiter rechts schaue, entsprechende Werbung auch einblenden könnte. Das mag schon sein. wenn ich das nicht will, Group Policy, beziehungsweise der User muss am Anfang sogar explizit zustimmen, dass er diese Websuche nutzen will. Ja, klar. Secure by default heißt auch, dass diese Dinge von Anfang an nicht aktiv sind, sondern erst ein Opt-in passieren muss. Fragen dazu? Okay, dann ab zum nächsten. Store, möchte ich noch kurz was sagen, auch der Store ist neu. Vom Layout her, ich glaube, die Idee ist relativ klar. Das ist der US-Store. Sekunde. Einstellungen übrigens ganz nett, die PC-Einstellungen, da haben wir auch geschaut, dass die dass immer mehr Optionen auch über dieses Menü angreifbar sind, dass man nicht immer in zwei Welten ist. Und was mir wirklich gut gefällt, die häufig verwendeten Einstellungen sind Optionen, die man da halt öfters benutzt. So, das sieht man eh, ich lege offenbar öfter Konten an, tue irgendwas mit SkyDrive und ändere relativ oft die Region. Die liegen dann gleich sichtbar da. So. So, den österreichischen Store haben. So, Änderung, Spotlight, Applikationen, die auch wechseln, ja, werden größer präsentiert, plus ja, auch da wieder Bing-powered die entsprechenden Top-Apps, die abhängig von meinem Nutzerverhalten sind. Das heißt, die Idee ist hier, dem Benutzer auch wirklich die guten Apps, die ihn interessieren, anzubieten, was glaube ich, gut, Austria, Wien, ja. Rapid-App gibt es, glaube ich, noch keine. Kann man Disney runterladen und so weiter. Das heißt, Änderung hier. Vielleicht auch noch hier erwähnenswert, was wir im Commerce-System geändert haben. Wir unterstützen jetzt auch Codes. Das heißt, es kann auch die Möglichkeit geben, das ist noch nicht ganz, ganz final, Applikationen per Geschenkcode, also diese Microsoft Points gibt es ja in der Form nicht mehr. Das heißt, wir zahlen damit Echtgeld jetzt. Applikationen auch anders zu vertreiben. Ich glaube, das ist dann auch recht wichtig. Frage ist, gilt das auch für In-App-Käufe? Meines Wissens nach ist das auf der Roadmap, ich weiß jetzt nicht, ob es unterstützt wird gleich am Anfang, dass der Code, den ich hier eingebe, für ein Purchase gut ist, was auch immer dieser Purchase ist. Das wird im Normalfall sein, die App als solches. Ja, was ich auch machen kann, das ist allerdings im Kommen, ist, wir haben ja die Xbox Points seit kurzem aufgegeben, also ich bin zum Beispiel gestern umgestellt worden, die Xbox Points waren diese Geschenkguthaben, die man, mit denen man auch einkaufen gehen konnte. Wir haben das jetzt vereinheitlicht, erstens Punkte gibt es nicht mehr, es gibt Echtgeldkonten. Die kann ich von überall nutzen. Das heißt, die Daten, die ich hier eingetragen habe, kann ich auch von meinem Windows Phone aus nutzen. Ich kann sie von der Xbox One nutzen und da einkaufen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr komisch herumrechnen, wie viel sind jetzt 800 Points und sowas in der Richtung, sondern habe ich bei Echtgeld. Frage noch? Wie komme ich als Hersteller zu diesen Promotion-Codes? Das sagen wir Ihnen, wenn wir wissen, wie es geht. Ja. Schlicht und einfach. Nein, das sind immer noch ein paar Dinge, die kommen werden. Aber ich denke, man sieht, ich meine, sonst mit den Stores, wir sind durchaus zufrieden, sowohl was die Anzahl der Applikationen betrifft, was die Applikations-Downloads und Nutzung betrifft, vor allem die Nutzung bei bestimmten Apps. Das ist allerdings dann ein Thema, wie baue ich die App, wie promote ich sie, wie und da, ich meine, das kommt heute eh auch sicherlich noch vor, nicht die Einzelschmäß vergessen. Zum Beispiel, man macht eine gute App, ja, und jetzt wäre es so leicht, wenn man sagt, okay, den User auffordern, ein Rating im Store abzugeben. Ratings sind wichtig. Sie sind wichtig bei Apple, sie sind bei Google wichtig, sie sind bei uns genauso wichtig. Das heißt, wenn ich hier verzichte darauf, den User, solange er noch nicht geratet hat, zumindest bei jedem fünften Applikationsstart vorsichtig darauf hinzuweisen, wenn dir die App gefällt, bitte rate sie, irgendwas in der Richtung. Wir haben einfach die Ergebnisse da. Ich weiß schon, es mag für wenn irgendwas aufpoppt, ist auch nervig. Nur wir sehen das, wo dann Apps, die eigentlich gar nicht so toll waren, auf einmal über 1000 Ratings haben und eine andere App, die ausgezeichnet ist, ja, nur vielleicht 100 Ratings hat. Jetzt rein aus Österreich. Ja. Also da gibt es dann auch immer die Unterschiede. So, wenn ich eh schon beim Store bin und die Zeit natürlich auch wieder schon leicht überzogen habe, was kommt auch noch oder wo glauben wir, dass auch noch wirklich Potenzial da ist? Der Store ist das eine. Ja? Auch spannend sind die Applikationen, wenn es darum geht, wirklich Line-of-Business-Applikationen für Unternehmen, für die Verwendung in Unternehmen zu bauen. Beispielsweise Point-of-Sale-Lösungen. Ich habe da jetzt ein Bild von einem Hersteller, der so Cases für Surface, das ist ein Surface, das da drin reingesteckt ist, hat halt einen Card-Reader dabei, kann man einen Drucker anhängen und so weiter, das übliche halt, und irgendwo hinstellen als Terminal. Da gibt es halt auch dann eine extra Windows-Version, Embedded 8.1 Industry, wo ich auch Applikationen, wo das ich noch besser abschotten kann, ja, dass eine bestimmte Nutzung erfüllt wird. Gibt es halt dann in dem Zusammenhang auch diesen Assigned Access, ich habe ihn ganz am Anfang kurz erwähnt, wo ich eine Applikation im Kiosk-Mode laufen lassen kann. Das heißt, ich stelle den hin, ob das jetzt die Speisekarten-App im Restaurant ist, im Krankenhaus, die Fieberkurve, ich weiß es nicht, die Applikation läuft, der Normalbenutzer hat hier keine Möglichkeit, die App zu verlassen, zu beenden oder irgendwelchen Schabernack zu treiben. Allein aus dem lassen sich auch einige Nutzungsszenarien ableiten. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal die Sideloading-Geschichte. Wie kriege ich denn eine App ohne Store auf das Gerät? Anmerkung, die ist nicht neu, die ist genau gleich wie bei Windows 8. Ja? Für uns aber jetzt als Erfahrungswert immer wieder Quell für manche Überraschung. Also ich kann natürlich jetzt vom Public Store Public Apps draufladen. Ich kann aber auch sideloaden. Da unterscheidet sich es ein bisschen zwischen Windows RT und x86 Maschinen, aber im Prinzip, ich kann sideloaden. Das zu Merkende sind die Requirements. Ja, Frage? Das Pro-Device ist mir wurscht. Die Frage war, kann ich es herzeigen am RT-Device? Das können Sie sowieso, da brauchen Sie niemanden fragen, niemanden kontaktieren. Da stellen Sie im Visual Studio, gehen Sie, ich möchte eine Store-App, da ist die erste Frage, wollen Sie in den Store? Nein. Ja, und dann können Sie eine Sideloading-Paket machen, das ein Testzertifikat hält, das allerdings ausläuft. Nicht supported für Produktiveinsatz, aber für genau sowas wäre die Möglichkeit, da ist lieber Beta-Tester ist mein oder zur Abnahme, da ist die App drauf. PowerShell ausführen, das dabei ist, also im Doppelklick. Er muss Administratorrechte haben, der User, und eine Live-ID, weil er ein Developer-Konto kostenlos braucht. Ja, weil es eine Live-ID ist. Oder Microsoft-Account, wie auch immer das ist. Sonst, ja, wenn ich sage produktiver Einsatz, brauche ich diese Requirements. Entweder Enterprise-Version oder ja, Sideloading Keys. Und da ist die Falle, die Sideloading Keys gibt es nur im 100er Packerl und muss der Kunde kaufen. Ja, dieses Sideloading ist ein Enterprise-Feature. Oder anders, wie beglücke ich einen Kunden, der einen PC hat? Nicht mit Enterprise-Sideloading. Ja, ich möchte es nur klarstellen, nicht, dass man nachher draufkommt. Also ich habe da gewisse Requirements. Wenn es dazu Fragen gibt, bitte auf uns zukommen. Wir müssten jetzt mittlerweile alle Varianten durchhaben, die da so möglich sind. Wenn ich das habe, die App muss auch noch signiert sein, Klammer, wenn ich kein Public-Zertifikat hat, so eine Server ausgestellt ist, muss dem vertraut werden, aber das ist eh irgendwo klar. Dann kann ich mir noch aussuchen, möchte ich es installieren oder provisionieren. Der Unterschied ist, da ist es im Image drinnen. Ja, beim Provisionieren gibt es aber ein Limit, 24 Apps maximal im Image von Windows selber drinnen. Deswegen wird man im Normalfall sagen, okay, die Installation, die, wenn man es richtig macht, Zertifikat vertraut wird, braucht auch keine Adminrechte. Das heißt, ich kann hier sehr schön für einen Enterprise-Kunden eine App zur Verfügung stellen. Wie stelle ich sie zur Verfügung? So irgendwie heute, unter Anführungszeichen. Hat der Kunde irgendeine Software-Distribution im Einsatz, Hauptsache sie kann eine PowerShell ausführen, damit kann ich sie installieren, in Klammer, notfalls eine Webseite, wo drauf steht, hier ist deine App, klick, es führt sich das PowerShell aus, die App ist installiert. Klar, schöner geht es natürlich, wenn ich Intune, vor allem mit Windows RT im Zusammenhang oder System Center einsetze. Ja, wenn ich das nicht tue, es gibt von einem Microsoft-Mitarbeiter auch ein Open-Source-Projekt, Klammer, nicht supported von Microsoft, ja, das für Kunden, die eben kein System Center haben, aber trotzdem ein Company-Portal benötigen, dann gibt es da die Möglichkeit. Ja, damit kommt der Anwender zu seinem Zeug. So, und damit beende ich auch meinen Teil. Jetzt war ich eh brav, oder? Halbwegs. Ja, super. Und übergebe, ich hoffe, es hat gefallen, wünsche einen schönen Tag. Wenn es Fragen gibt, nutzen Sie auch die Pausen, quälen Sie uns, dafür sind wir da. Dankeschön.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, nicht mehr ganz so zeitig in der Früh. Was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen zu schauen, was tut sich. Der Georg hat einen ganzen Haufen von Dingen erklärt, die so an der Oberfläche sind. Also das ist nur mein Desktop, wo man anschaut. Und was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen so hinter die Szenerie zu schauen, was tut sich und ein bisschen einen Überblick zu geben, was werden wir im Weiteren am heutigen Tag noch sehen. Das heißt, ich werde relativ schnell drüber schauen. Und wie der Georg kurz erwähnt hat, die Idee von Windows 8.1 ist, den Weg weiterzugehen. Einfach, dass man schaut, was fehlt, was sind für Enhancements, was brauchen die Leute. Und was eigentlich immer war, wir haben immer so die Idee gehabt, okay, wir haben ein Framework und wir schauen halt, was wollen die Leute tun, was sind so Szenarien, die wir umsetzen wollen. Und in die Richtung geht es natürlich weiter. Schauen wir uns das erste an. Wir haben natürlich die Core-Plattform, der eine oder andere wird das gesehen haben. Das sind einfach die Windows 8 APIs, die wir bis jetzt gehabt haben. Und dort hat es teilweise massiv, also teilweise, dort hat es einfach erweitert. Wir haben die abgedatet. Was weiß ich, wenn ich dann denke, zum Beispiel Geolocation, hat jetzt auch eigentlich sehr nettes Feature. Ich kann nämlich dort einen Geofence bauen. Ich wollte der Demo herzeigen, da hätte man dann müssen spazieren gehen. Das heißt, ich kann dort sagen, okay, wenn sich das Device am bestimmten Punkt auf 5 Kilometer nähert, dann weg Applikation auf. Das hat für sehr viele Sachen schon spannende Thematik. Natürlich kann ich das heute auch machen mit Bollen und. Aber wir sehen, was wir natürlich auch wollen, ist, dass wir so klassische Szenarien einfacher machen wollen. Wir werden das an ein paar anderen Ecken sehen. Ich werde das Wort nachher verwenden, das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. Wir werden das dann sehen. Contracts haben sie erweitert. Also das heißt, alle bei diesen Dingen gibt es Neuigkeiten oder Erweiterungen zu den bestehenden APIs. Aufbauend darauf hat sich ein Punkt, der sich natürlich auch massiv verändert hat, Performance. Performance ist immer Thema, speziell wenn wir uns anschauen, es kommen kleinere Maschinen, die 8-Zoll-Maschinen. Was jetzt sehr spannend ist, es gibt jetzt eine ganze Reihe von Devices mit ARM-CPUs, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Devices mit Atom-CPUs. Das heißt, das ist eher schwächer und wir haben geschaut. Und das ist ein Video, da ist die Seite da herum, die linke, ist Windows 8. Da wird man ein Bild sehen, was sicher der eine oder andere schon mal gesehen hat. Und die rechte Seite ist, wie sich das Ganze unter Windows 8.1 darstellt. Das heißt, es sind Dinge gebaut worden, dass man so Szenarien, große Listen, dass man die teilweise mit Neuigkeiten versehen kann, aber das heißt, diesen Effekt, dass da im Hintergrund das System nachschwingt, das sind Dinge, die man einfach losgeworden sind. Natürlich gibt es neue APIs und da gibt es eine ganze Reihe, wo auch wirklich Fragen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey cool, die haben wir jetzt, habe ich noch nie gehört, dass das wer haben wollte, sondern Dinge, wo in meiner Mailbox jede Menge Mails drinnen sind, wo ich sage, okay, das waren Sachen, was die Leute haben wollten. Wo fange ich an? Fangen wir da an. Die ganze Ecke Point of Service, USB-Devices anhängen. Ja? Ich werde jetzt aufgrund der Zeit die Demo nicht machen, aber da zum Beispiel, wer das gern sehen möchte in der Pause, ich habe da so ein, weiß nicht, wer den kennt, das sind so diese Spheros. Das ist eigentlich, schaut aus wie eine Kugel, gebe ich schon zu, ist eigentlich ein Roboter. Das heißt, das Ding kann spazieren fahren. Nimmt an, wenn er wo dagegen fährt, kriegt er das mit. Das kann ich über Bluetooth ansteuern und das funktioniert. Auf der Packung steht drauf iOS und Android, das geht genauso mit Windows 8.1. Also, und es kommt gerade ein neuer raus, aber ich kriege trotzdem nichts dafür. Ein weiterer Punkt, den wir haben, ist PDF-Rendering. Ein weiterer Punkt, was auch sehr häufige Frage war, was so Sachen wie PDF-Rendering. Da haben wir jetzt einfach eine Lösung. Wir werden das dann gerade zu diesen Themen, was hat sich Neues getan aus der Developer-Sicht, ist in der anschließenden Session, wenn wir da mehr ins Detail hineingehen. Ich sage es nur kurz her. Ich habe da einfach eine simple Applikation. Da ist nicht sehr viel Code drinnen. Ja? Also das ist im Prinzip der Rendering-Code, wenn ich das so schnell übersehe. Und ich kann ganz normal hergehen. Im Wesentlichen schaut es ähnlich aus, wie wenn ich ein Bild herzeigen möchte. Sie sehen, ich bin noch immer vom Design etwas, aber zumindest schwarze Applikation ist auch schön. Sage, okay, ich möchte jetzt ein lokales PDF aufmachen und habe da das PDF drinnen, kann da durchscrollen, kann das vergrößern, verkleinern und so weiter. Das heißt, diese Dinge kann ich einbauen mit wenigen Zeilen Code. Und das ist auch etwas, was einfach ein Feature war, was sehr viele Leute gewünscht haben. Was man auch sieht, ist generell, der Georg hat es ein bisschen anklingen lassen, ich weiß nicht genau, wann in der Story, die wir erzählt haben, der Eindruck entstanden ist, es muss alles mit Touch gehen. Ja, Touch ist eine coole neue Eingabemöglichkeit, aber es gibt einen ganzen Haufen andere Dinge, wie wir eingeben wollen. Natürlich Tastatur, natürlich Maus. Was jetzt auch ergeben hat mit Windows 8.1 ist Speech Synthesis. Das heißt, ich kann Sprachausgabe machen und Spracheingabe, da arbeitet man unter anderem, aber auch diese Sachen sind drinnen. WebGL, Scanning, 3D-Printing, der Georg hat es kurz erwähnt, das ist ein bisschen so, naja, super, wer braucht das? Aber wenn es interessiert, wir haben da einen 3D-Printer, das ist die Version, die kann ich mir selbst zu Hause kaufen, wenn ich mich herumspülen will. Und da kann ich dann an sich coole Dinge bauen, und so Plastiksachen, also wer Kinder hat, ist das schon ziemlich ein Renner. Nicht sehr viele Firmen unterstützen das massiv. Was ich mir jetzt gedacht habe, sage ich, ist das wirklich eine coole Idee? Und da bin ich nach Wiener Neustadt gefahren, zur Forschungstochter von der FH Wiener Neustadt, der FOTEC. Die beschäftigen sich mit den Themen und dort bin ich reingegangen und habe gesagt, hat 3D-Druck nur Zukunft? Da ist dann ein Applaus geworden. Und der hat dann immer gesagt, hoffentlich, weil der lebt dafür, ja, also davon. Und was die machen, sind so Dinge, ich habe nur die kleineren mitgebracht, ja. Die können das auch, ich glaube, 2x2 Meter groß drucken. Das sind Sachen, die wirklich eingesetzt werden, das sind Prototypen. Das sind Materialien, die kann man anders nicht, also die Formen kann man anders nicht so herstellen. Probieren Sie mal einen spiralförmigen Staub, ein spiralförmiges Loch in der Mitte zu bohren. Und das ist Gipsdruck. Aber wir reden da über so Sachen wie Metalldruck. Und das sind Sachen, die werden eingesetzt in der Industrie. Das ist eine Mischdüse, wo man mehrere Sachen mischen kann. Die hat Einbauten drinnen, die Flüssigkeiten macht. Das ist als Werkzeugsteuerdruck. Titan-Dinge haben sie mir keine mitgegeben. Gott sei Dank, weil falls ich die verliere, wird es teuer. Das ist ein Werkzeug, das kommt so raus. Das sind Sachen, die heute verwendet werden in der Industrie für Sachen für Prototyping oder Sachen, die man anders nicht herstellen kann. Und wer jetzt sagt, okay, aber das ist trotzdem nur für Kleinigkeiten, es gibt ein paar Dinge, die man nicht herzeigen darf, weil die Form das Besondere ist, aber wir reden da von Dingen wie zum Beispiel Radaufhängung für einen Formelrennwagen, die muss schon einiges aushalten. Ganz übrigens beruhigend, ist auch nicht viel größer, wieso, also da hängt die ganze Last von dem Auto drauf. Oder zum Beispiel für Flugzeugmotoren, Vergaser, wenn man da das Teil, was man herkömmlich herstellen kann und das, was die drucken, in die Hand nimmt, man glaubt gar nicht, dass man so ein kleines Ding so viel leichter machen kann. Das heißt, das ist durchaus was, was spannende Themen in diese Richtung gibt, also nicht nur Spielerei. Wobei man auch sagen muss, wir reden über den Steuerdrucker, der kostet, weiß nicht, ungefähr 1200 Euro. Die Steuerdrucker sind teurer, auch die Titan-Drucker sind teurer. Aber egal, das heißt, wieder etwas, was man einbauen kann. Und was ich mir vorstellen kann, wenn ich in 3 Jahren meine Wohnung einrichten lasse und ich gehe in irgendein Einrichtungshaus, dann will ich nicht irgendeinen handzeichnenden Zettel von den Miet haben und sage, das kriegst du für 50.000 Euro. Vielleicht ein bisschen teuer, aber für 10.000 Euro. Sondern hätte ich ganz gerne Ausdruck des Modells von dem Zeug mit. Also durchaus Dinge, die in die Richtung gehen, wo kann es da hingehen. Last but not least, und das ist jetzt eigentlich der Bereich, wo wir immer gesagt haben, ha, da ist die Grenze, nicht wirklich. Aber wir haben ja gesagt, so wie du uns es gibt es da die WinRT, die Modern UI-Welt, und da gibt es die Desktop-Welt. Eigentlich so ein bisschen versteckt dahinter ist es schon mit Windows 8 gegangen, dass man nämlich manche von den APIs auch von der Desktop-Welt verwenden kann. Das heißt, es macht ja durchaus Sinn, wenn ich scannen möchte und ich habe ein cooles API, weil das, was wir sagen, ist, dass ja die WinRT-APIs einfacher zum Verwenden sind. Ja, warum macht es nicht für Desktop-Apps, sondern nach dem Motto, okay, quäl dich am Desktop. Und wenn ich mir das anschaue, ich habe die Applikation, die ich schon lange nicht mehr hergezeigt habe, wenn man da oben schaut im Gesammel, sieht man es, eine WPF-Applikation, könnte eine ältere Business-Applikation sein. Was ich jetzt machen möchte, ist das Feature der Notifications schicken. Weil das Teuflische ist, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich habe sowohl Desktop-Apps als auch Modern-Apps und ich mache so klassisch, irgendein Alarm passiert und es fährt irgendwo auf, eine Message-Box und der User ist gerade in einer Modern-UI-App, dann sieht er das nicht. Ich kann das aber genauso gut wie da, schicke ihm einfach einen Toast. Das sollte man, habe ich den erwischt. Das heißt, ich kriege jetzt da oben den normalen Windows 8 Toast, kann da drauf reagieren, kann jetzt da, was weiß ich, in dem Fall eine Webseite öffnen, kann das auch disablen. Das Spannende ist, in meiner WPF-Applikation sehe ich, was da passiert ist. Das heißt, wir haben eine Reihe von APIs und die ist erweitert worden mit 8.1, wo ich von der Desktop-App auf die Windows 8.1, auf die WinRT-Features eigentlich zugreifen kann. Auch das ist etwas, was man weiter öffnen kann. Und das geht auch in die Richtung, dass man sagt, okay, offensichtlich kommen diese beiden Welten etwas näher zusammen, was ich glaube, was aus Developer-Sicht ein sehr gutes Ding ist. Wie gesagt, nähere Details dazu in der unmittelbar anschließenden Session da erinnern. Ja? Was die man verwenden kann? Ja, also ich habe die, das ist die Developer-Preview, also ich habe nichts Spezielles da oben. Das, was ich habe, ist Windows 8.1 Preview und Visual Studio 2013 die Preview, die alle runterladen kann. Ist jetzt natürlich eine spannende Aussage, vor allem, wenn wir online sind. Ich habe keine Ahnung, aber mir wäre nicht bewusst, dass wir es rausnehmen. Ja? So, dann schauen wir uns ein paar andere Themen an. Ja? Also RTM war gestern, glaube ich, oder so. Und der Release-Termin ist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gleich der 18. Oktober. Okay, also die Frage war in dem Fall, wann der aktuelle Release-Termin für Windows 8.1 ist. Und also RTM, das heißt für die OEMs, also für die, die Hardware bauen, war gestern. Und die General Availability wird am 18. Oktober sein. Und zwar für alle. Weil es ursprünglich bei GA war ja Unterschied zwischen Volumenslizenzen und ich gehe wohin und kaufe mir es. Und das wird aber jetzt ein Termin sein. Was ich im nächsten machen möchte, ich so ein bisschen einen Überblick über die Dinge geben, was wir sonst noch kommen. Also wir haben jetzt geredet, was kommt bis Mittag, aber am Nachmittag erzählen wir auch noch was. Das erste ist Windows Azure. Windows Azure ist unsere Cloud-Plattform. Wir haben Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service und so weiter. Und wir werden schauen, was hat sie dort getan. Es hat natürlich auf der Bild einige Neuerungen, wobei bei Azure ist es schwierig zu sagen, weil da passiert relativ viel eigentlich regelmäßig. Das heißt, wir haben immer wieder irgendwelche Sachen, die neu dazukommen. Wichtiger Punkt vielleicht für die, die es nicht wissen, ist, Windows Azure heißt nicht .NET only. Ich war vor kurzem bei einem Kunden, der gesagt hat, die suchen nämlich gerade einen Cloud-Provider, sage ich, na, was ist, schauen wir uns Azure an. Ja, wir haben ja aber unsere Applikation mit was anderem geschrieben als wie .NET. Sage ich, okay, schön, und? Das heißt, genau die Dinge passieren und da werden wir einige Sachen sehen. Wo sie natürlich viel tut und was aus meiner Sicht für die Developer sehr spannend ist, ist gar nicht so die Basis, sondern wir haben die Application Building Blocks. Datenbank, dort hat sie einiges getan in Richtung Verfügbarkeit, Big Data. Aber so Sachen wie Caching, Messaging, das heißt einfach Services, die ich verwenden kann, um in meiner Applikation zu verwenden. Identity, das heißt da jede Menge Dinge, die mir das Leben einfacher machen. Sehr spannend natürlich auch im Mobile-Umfeld das ganze Thema mobile Services, die erstens mittlerweile released worden sind, also nicht mehr in der Preview sind, aber sie einige Sachen erweitert haben. Simples Beispiel, Notifications. Ich schreibe eine Applikation, die soll auf den gängigen Plattformen laufen, iOS, Android, Windows 8, Windows Phone. Und ich möchte aber dort Messages schicken an das Device. Jedes von diesen Plattformen hat eine Lösung dafür, jede Plattform hat eine eigene Lösung dafür. Mit dem Service von Mobile Services ist es einfach eine Sache von Konfiguration und ich habe eine Schnittstelle und dort schicke ich mein Message hin und das Ding kümmert sich darum, dass das entsprechend über den entsprechenden Kanal geleitet wird. Das heißt, die iOS-User kriegen das über die iOS-Notification-Mechanismus, die Windows-User über den Windows-Mechanismus. Das heißt, eine Reihe von Dingen, die das wirklich vereinfachen. Was sind Dinge, die es da so neu gibt? Das sind die Web-Services, wurden im Laufe des Sommers, sage ich jetzt nochmal, released. Mobile Services wurde released. Es gibt natürlich jetzt Visual Studio 2013. Integration, teilweise sehr nett. Man kann zum Beispiel jetzt Virtual Machines von inside, also innerhalb von Visual Studio, starten, stoppen und so weiter. Ein ganzen Haufen Dinge, die da spannend sind. Ein weiteres Thema, Visual Studio, ein breites Thema, weil wir ja unter Visual Studio nicht nur Visual Studio verstehen, sondern mit Visual Studio kommt eine neue .NET-Version, es sind die Team Foundation Services dabei und. Das heißt, eine ganze große Palette. Da wird der Andy Pollack in der zweiten Session am Nachmittag mehr dazu erzählen. Ein paar Dinge, die da so kommen. .NET, gibt es das auch noch? Das ist eine Frage, es gibt so ein paar Fragen, die wir immer wieder kriegen, ja, also wo ich dann selbst oft erstaunt bin. Ja, .NET ist wichtig. Ich habe ungefähr 15 Minuten von Anfang an unsere Technical Fellow. Das ist also so die, wenn man nicht CEO werden wollte, ist das so ziemlich die oberste Ebene, glaube ich, die man erreichen kann. Der gesagt hat, ja natürlich, wir unterstützen nicht nur .NET, aus verschiedenen Gründen, aber das ist ein wichtiges Thema. In Wirklichkeit passiert da sehr, sehr viel. Wer verwendet NewChat oder wer kennt NewChat? Dort releasen wir regelmäßig, nicht nur wir, auch andere, aber auch Microsoft release dort regelmäßig Packages, auch zu .NET. Ja, .NET ist so groß, wir haben dann Herz sagen, so ungefähr grobes Schaube, das ist so groß, dass ich sage, okay, was muss ich da dringend hinein, was ich groß erzählen werde. Aber da kommen Sachen für Developer, die mit hineingehen. .NET Development, einen ganzen Haufen. Vielleicht eines der meistgefragtesten Feature, wo ich nie so ganz verstanden habe, warum das die Leute wollen, aber ich weiß, viele wollen es haben. Edit and Continue in 64-Bit. Unheimlich viel Nachfragen. Aber andere Dinge, vielleicht, wenn man es so durchlässt, minor, aber wenn man mal eine größere Applikation debuggt, dass man den Return Value von jeder Methode explizit sieht, das hilft schon weiter. ADO.NET Connection Resiliency. Etwas, was ich zuerst gesagt habe, das merken sie überhaupt nicht im Normalfall. Was macht die, wenn ich meine Daten in der Cloud liegen habe, muss ich davon ausgehen, dass die Verbindung wegbricht. Das heißt, ich muss meine Fehler abfangen, muss schauen, ist das, weil die Netzwerk weg ist oder ist, weil mein SQL Statement oder meine Datenbank vernichtet ist, was auch immer. Da schreibe ich nur mehr hin, Connect. Und wenn die Verbindung weg ist, dann probiert der automatisch dorthin zu gehen. Ein weiterer spannender Punkt, da wird der Andi vielleicht weniger erzählen, aus meiner Historie heraus haben wir uns gedacht, was wir jetzt endgültig haben, eine unserer drei Plattformen, auf die wir aufsetzen, und ich weiß, dass viele Kunden drauf aufsetzen, C++. Wir haben auf der Build Release eine ziemlich genaue Plattform, C++ 14 Conformance. Sind wir ein Thema, wir unterstützen nicht ganz C++ 11, aber bevor wir C++ 11 fix haben, wird einiges von 14 rein. Es gibt eine genaue Roadmap, wo definiert ist, welche Features kommen wann, mit welcher Priorität. Das heißt, dass wir wirklich uns committed haben, wir wollen diesen Standard komplett umsetzen. Daneben, und das kann für den einen oder anderen spannend sein, wir unterstützen mit Visual Studio 2013 den 1099 Standard, ganz eine andere Story. Da wird jetzt einer denken, was hat er jetzt? Voran, wir unterstützen einen 14 Jahre alten Standard. Das ist deshalb spannend, weil es eine ganze Reihe von Libraries gibt, die den Standard verwenden. FFmpeg zum Beispiel. Die konnte ich bis jetzt nicht kompilieren, jetzt kann ich die verwenden, einbinden und mit dem Compiler kompilieren, weil dieser 1099 Standard unterstützt wird. Der Georg hat so kurz wegblendet, Phone, haben wir da was übersehen in der Agenda? Nein, aus unserer Sicht, Phone, wir haben eine gute Plattform mit einem ganzen Haufen Dinge, Multicore und so weiter. Es kommen neue Devices, aber im Moment, wir wissen zwar, dass wir an der nächsten Release arbeiten, aber dazu können wir noch nicht wirklich was sagen. Das heißt also, das haben wir nicht, das soll jetzt nicht heißen, da gibt es nichts, sondern es gibt einfach nichts Neues. Also alles, was mit Windows Phone 8 hat, gilt weiterhin. Es kommen neue Devices raus und so weiter. Das heißt, das Ganze entwickelt sich. Wir werden dann was dazu sagen, wenn wir zu der nächsten Version etwas sagen können. Ja, und zum Schluss, vielleicht eine Spur weiter, wie geht's mit .NET nun wirklich weiter? Und da gibt's etwas, so heimlich still und leise, was am Web erschienen ist, unter www.microsoft.com.net .NET Technology Guidance. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich gutes White Paper, also es gibt eine lange Version, es gibt eine kurze Version, wo wir sagen, wie sehen wir die Welt, also wie sehen wir die Softwareentwicklung und wo sehen uns wir da eingebettet. Das heißt, wir sehen natürlich, dass sie Application Patterns weiterentwickeln. Das heißt, wir haben neben den klassischen kleinen Server-Dingern oder Web-auf-Server-Dingern sehen wir neue Patterns, die hochkommen. Die ganze Devices-Story, Services, das heißt, dass ich sage, okay, ich würde jetzt auf die Devices aufsetzen, egal ob das jetzt ein Windows Phone Device ist oder ein anderes Device. Integration von sozialen Medien, das sind Dinge, die einfach heute passieren und wo wir einfach eine Antwort haben wollen. Wir haben da ein paar Dinge drinnen. Vielleicht gehe ich von klassischen PC-Formfaktoren für manche Applikationen einen Schritt weiter und gehe auf Tablets. Für mich ist ein klassisches Beispiel, mein Vater ist Spengler und Blitzschutzbauer. Ich kenne das, immer am Jahresende rennen die Drucker heiß, weil da kriegt man dann so einen Haufen Papier in die Hand druckt. Und wenn man Familienbetrieb ist, kriegen das auch die vielleicht nicht mitarbeiten. Schau einmal, ob die Dinge alle da sind. Ich kann ja versprechen, dass an Sachen, selbst von der großen Beschreibung hat man als Normalsterblicher keine Ahnung, was das ist. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich gebe denen einfach ein Tablet mit. Erstens sind die Daten sofort drinnen im System. Das zweite ist, dort kann ich so Sachen wie Bilder anzahlen. Und sage, okay, du suchst jetzt irgendeine spezielle Schweißdiode. Und dann steht man vor so einem Regal und sage, es sind da viele. Und wie die da aufgebaut werden, weil Aluminium-Schweißdioden kennen die wenigsten Leute vom Sehen. Das heißt, ich habe dort die Möglichkeit, das besser zu machen. Desktop only. On-premises. Möglicherweise, dass ich sage, okay, für mich ist On-premise vielleicht eine Lösung. Ich überlege, wie zu Hybrid kommen kann. Mein Ansatz ist relativ pragmatisch. Die meisten Dinge, die ich machen sollte, um in der Cloud gut dazustehen, helfen meinem On-premise. Und wenn ich heute überlege, dass meine Applikation sowohl da als dort laufen würde, dann habe ich, wenn meine Hardware stirbt, Alternative. Wenn ich sage, okay, ich komme eh nie in die Cloud, weil dann müssen wir uns ein komplettes Backend umschreiben, dann habe ich keine Alternative. Ja, dann kann ich sagen, ich wollte dort eh nie hin. Aber das wäre dann alles gewesen. Es gibt eine ganz klare Untersuchung vom Forrester vom letzten Jahr über .NET. Das ist, was ich zuerst erwähnt habe, so ein grobes Schaubild, was .NET heute alles bietet. Ich weiß, dass das da hinten nicht zu lesen ist, es ist auch für mich von da schon schwierig. Aber dass man einfach sieht, einen ganzen Haufen Dingen. Das fängt unten an von den Integrationen in diverse Dinge, wie System Center, Storage, die ganzen Infrastruktur-Services. Das sind unsere Offerings. Und da kann ich mir jetzt aussuchen, was ich gern hätte. Das heißt, für jeden einzelnen Fall kann ich da durchgehen und kann mir das anschauen. Das heißt, sehr wohl einen ganzen Haufen. Nämlich nicht nur .NET, sondern sind alle Dinge oben. Und wenn ich heute Native entwickeln kann, dann kann ich mir aussuchen, okay, würde es mit .NET und XAML machen, was viele Leute tun, oder möchte ich nach HTML und JavaScript gehen, weil es Gründe gibt dafür, oder ich sage, okay, bleibt bei C++ Native. Das heißt, das ist im Wesentlichen unsere Plattform, aus der ich mir jetzt zusammensetzen kann, welche Dinge ich eigentlich ganz gern verwenden möchte. Wie gesagt, ich kann das massiv empfehlen. Darüber gibt es eine Vorschau, wie glauben wir, dass sie die UI-Technologien, die Anwendungen oder die der Einsatz entwickeln wird. Und das ist ein Slide, das hätte ich gern vor 2 Jahren gehabt. Das ist aus dem Paper heraus kopiert. Da hätte man nämlich einige an Diskussionen erspart. Wie glauben wir, was die Leute mit Silverlight machen sollen? Wo sehen wir, dass sie das hinbewegt? Ich meine, die grundsätzlich gute Story ist, wir haben ja angekündigt, dass wir Silverlight noch 10 Jahre weiter supporten. Das ist für die IT schon ein ganz guter Rahmen. Also man braucht jetzt nicht in Panik verfallen. Aber ich kann mir jetzt schon überlegen, okay, was möchte ich dann weiter tun? Ja? in welche Richtung möchte ich mich bewegen. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, weil man längerfristig planen kann, wo man hingehen möchte. Ich möchte nicht sofort jetzt eine Entscheidung treffen. Ja. Wenn jetzt, und da wird dann unterschieden, bin ich im Web, bin ich im Intranet, was möchte ich haben, was ist meine Zielgruppe. Und je nachdem kann ich einen relativ schönen Weg gehen, dass ich meine Applikationen hinbekomme. Gut, das ist das Ganze nur nochmal zusammengefasst. Das heißt, das, was wir eigentlich versucht haben jetzt in dieser Stunde, der Christian hat es am Anfang erwähnt, wir werden versuchen, halt einen Überblick über die Neuigkeiten der Techheit und der Bild zu geben. Das heißt, wir versuchen einen Überblick zu geben über etwas, was in 6 Tagen oder 7 Tagen passiert ist, teilweise in 8 oder 10 Tracks parallel. Das heißt, wir können natürlich nicht über ins Detail gehen. Das heißt, was wir machen wollen, ist so einen groben Überblick zu geben, wo sind die Dinge, die da wirklich drinnen waren. Und wie gesagt, was jetzt dann passiert im Weiteren, es wird jetzt im Anschluss daran, werden wir uns da mehr mit dem Thema Windows 8.1, im Speziellen mit ein bisschen mehr Fokus auf WinRT, ganz bisschen was auch zum Thema Desktop erzählen. Am Nachmittag gibt es dann eine Überblickssession, was hat sich Neues getan bei Azure. Auch natürlich ein Ausschnitt, weil da das wahnsinnig viel passiert über den Sommer. Und dann am Ende des Tages über Visual Studio Session, wo es aber auch so Themen gibt wie also um .NET, Visual Studio Direct, das ganze Thema Application Lifecycle Management und so weiter. Gut, das heißt, ich wünsche für den restlichen Tag auch noch, dass erstens was Spannendes für Sie dabei ist. Ich wünsche einen spannenden Tag, kann im GEAG seinen Aufruf nur nochmal wiederholen, wenn es Fragen gibt. Wir sind da, einfach auf uns zukommen, auch in der Pause, und wir werden schauen, dass wir die Sachen abdecken können. Danke.